Hi und willkommen zu einer neuen Episode von Lifestyle Schlank, deinem Podcast rund um die Themen persönliche Weiterentwicklung, körperliches Wohlbefinden und Selbstliebe. Ich bin Julia und heute gewähre ich euch einen Einblick in die Original-Fragen-an-Julia-Gruppe aus meinem Lifestyle Schlank Online-Programm. Ja, und wenn du dich fragst, wie du mit Essanfällen, Zuckersucht, zwanghaft restriktivem Essverhalten und intuitiver Ernährung umgehen kannst, dann bist du in dieser Folge genau richtig. Hallo, schön, dass du da bist, schön, dass du wieder einschaltest zu einer neuen Episode und diesmal zu einer ganz besonderen, außergewöhnlichen Episode, in der ich euch mal ein paar Einblicke in die Fragen an Julia-Gruppe aus meinem 10-wöchigen Lifestyle-Schlank-Online-Programm gewähre. Und das hat mehrere Hintergründe. Also einmal seid ihr sehr neugierig und ich bekomme oft Fragen, was denn da so für Fragen gestellt werden in der Gruppe und ja, wie das so aussieht. Also jeder, der sich für das Programm interessiert, interessiert sich auch immer ein bisschen, wie da so meine persönliche Unterstützung aussieht. Und eben diese Fragengruppe, das Programm ist ja 10 Wochen lang und 10 Wochen lang seid ihr sozusagen auch in der Fragen an Julia-Gruppe und da könnt ihr mir wirklich alle Fragen stellen, die euch auf dem Herzen liegen, wenn ihr irgendwo einen Input braucht, wenn ihr irgendwo nicht weiterkommt, wenn ihr irgendwie einen Rückschlag hattet und Motivation braucht, dürft ihr euch da jederzeit bei mir melden und ich antworte dann immer per Sprachnachricht. Und der zweite Hintergrund ist, dass ich auch immer als Feedback bekomme zum Programm, dass diese Fragen an Julia-Gruppe so wertvoll für die Teilnehmer war, weil manche Teilnehmer eben sagen, dass sie durch die Fragen der anderen Teilnehmer und durch meine Antworten so viel lernen konnten, weil sie gewisse Fragen ja sich selber noch gar nicht so gestellt haben, aber dann beim Lesen der Fragen oder beim Hören meiner Antworten darauf erst gekommen sind und da auch immer ganz viele Erkenntnisse für sich mitnehmen konnten. Und deswegen dachte ich mir, vielleicht geht es euch ja genauso, wenn ich euch hier mal ein paar Fragen von Teilnehmern vorlese und euch dann wirklich auch die Original-Sprachnachrichten, die ich dann in diesen Momenten verschickt habe, mit euch teile. Also wundert euch auch nicht, diesmal ist das Audio nicht von bester Qualität, weil ich euch wirklich die Original-Sprachnachrichten runtergeladen habe und wieder hochgeladen habe hier in den Podcast. Die sind ja einfach authentisch, so wie ich das dann auch während dem Programm mache. Und da sitze ich natürlich nicht immer mit einem Mikrofon in einem Studio, um die aufzunehmen, sondern das mache ich eben auch da, wo ich dann gerade bin. Und von daher bitte seht mir das nach, dass jetzt heute der Podcast vielleicht nicht die beste Audioqualität ist. Aber ich hoffe trotzdem sehr, dass sie euch inhaltlich einfach so viel Mehrwert bieten kann, dass ihr die Audioqualität etwas ausblenden könnt. Genau. Und wenn ihr auch gerne mal bei meinem 10-wöchigen Online-Coaching-Programm als Teilnehmer dabei sein möchtet, dann könnt ihr euch immer noch auf die Warteliste setzen. Das bedeutet einfach, dass ihr eine Benachrichtigung bekommt, sobald das nächste Startdatum steht. Und ihr bekommt auch immer eine Benachrichtigung, wenn der Frühbucherrabatt startet. Das heißt, das ist immer auch nicht schlecht. Dann verpasst ihr die Chance nicht, da etwas Geld zu sparen. Und dann, bevor ich jetzt gleich mit den Fragen starte, auch nochmal der kleine Reminder. Morgen um 20 Uhr halte ich wieder mein kostenfreies Online-Seminar zum Thema Das Kind in dir will satt werden, wie du dich in 4 Schritten durch innere Kindheilung von emotionalem Essen befreist. Und du kannst dich kostenfrei und unverbindlich anmelden und ich würde mich total freuen, wenn du morgen um 20 Uhr live mit dabei bist und wir da auch miteinander in den Austausch gehen können. Ich beantworte auch da immer all eure Fragen am Ende vom Webinar. Also ist das immer eine super Chance, auch da in Kontakt mit mir zu treten und Antworten zu bekommen auf Fragen, die du eventuell hast. Und falls du aber um 20 Uhr keine Zeit hast, kannst du dich trotzdem anmelden, denn du bekommst durch die Anmeldung immer eine Aufzeichnung zugeschickt. Und anmelden könnt ihr euch unter dem Link in den Shownotes oder einfach auf scheincoaching.de unter dem Reiter nur für dich. Genau, also ich freue mich auf jeden Fall sehr auf euch und starte jetzt mal mit der ersten Frage. Eine Teilnehmerin schreibt, hallo liebe Julia, ich, 47, habe bereits seit meiner frühen Jugend eine Binge-Eating-Störung, die mal mehr und mal weniger zutage tritt. Eine Auslösesituation bekomme ich sehr schwer in den Griff. Nachdem ich in der Woche eingespannt war und berufliche und familiäre Dinge erledigt habe, habe ich einige Stunden freie Zeit zur Verfügung. In Klammern eigentlich ja optimal Me-Time. Ich habe auch vor längerer Zeit einige Dinge gebrainstormt, die ich machen könnte. In Klammern nähen, Crosstrainer, malen. Innerlich habe ich jedoch keine Energie, damit anzufangen. Der Gedanke ist, du musst die freie Zeit sinnvoll für dich nutzen und nicht auf der Couch vergeuden. Dann ploppt der Gedanke an die Süßigkeiten, in Klammern Vorrat der übrigen Familienmitglieder, Klammer zu, auf. Innerlich wehre ich mich dagegen und mache mir klar, dass Nachgeben wieder zu einem Essanfall führt. Oft kann ich gleichwohl nicht widerstehen und fühle mich wie ferngesteuert, wenn ich dann esse. Ich hatte den Gedanken, dass ich vielleicht Ruhe gebrauchen könnte und vielleicht doch lieber geschlafen hätte. Nachdem ich den Essanfall hatte, bin ich ja dann auch quasi ausgenockt. Aber ich will meine kostbare freie Zeit auch nicht mit Schlafen verbringen. Hast du eine Idee, wie ich mit dieser Situation künftig umgehen kann? Wie kann ich meine Energie ein bisschen steigern für alternative Verhaltensweisen? Liebe Grüße. Hallo, liebe, danke für deine Nachricht. Und ich finde es gerade total spannend, weil bevor ich deine letzten Sätze gelesen habe, habe ich genau das Gleiche gedacht und hatte schon so ein bisschen meine Antwort für dich im Kopf und wollte dir einfach sagen, du brauchst einfach Ruhe. Das ist genau der Punkt. Ne? Es ist eine anstrengende Woche, du hast deine ganzen To-Dos, bist vielleicht auch jemand, das darfst du selber mal reflektieren, der vielleicht generell, weil ich denke, wenn du solche Ansprüche an dich hast, meine wertvolle Zeit nicht vergeuden, dann ist das wahrscheinlich ja so ein etwas, was dein Leben generell bestimmt, so, ne? Dieses, ich muss produktiv sein, ich muss was machen. Das heißt, du machst wahrscheinlich schon sehr viel mehr als der Durchschnitt und bist dementsprechend eben dann auch ausgelaugt und ausgenockt. Und Essen ist eben auch eine Form von eben, wenn man sich gerade überisst, es nicht nur isst, sondern wirklich überisst, dann ist das auch, ne? Dann ist man voll, dann ist man, dann kann man erstmal nichts mehr machen. Und dann hat man sozusagen den Freischein, sich jetzt mal kurz zu entspannen oder fühlt sich irgendwie entspannt und hat ja noch was gemacht, was noch Spaß macht. Ne? Nur danach fühlst du dich ja nicht besser. Ne? Also es ist ja nicht so, dass du dich danach dann denkst, oh, jetzt habe ich die Me-Time total sinnvoll genutzt, das war jetzt wirklich toll. Sondern wenn es dann vorbei ist, kommt wahrscheinlich eher wieder das schlechte Gewissen, dass dann deine übrige Zeit, die dann noch da ist, dich beschäftigt unnötigerweise und die auch wieder Energie raubt. Und deswegen schlaf einfach. Schlafen ist so wichtig. Schlafen ist keine vergeudete Zeit, wenn wir müde sind, wenn wir merken, wir haben keine Energie. Im Schlaf verarbeiten wir unsere Gefühle. Im Schlaf, ja, also wir brauchen Schlaf, wir Menschen einfach. Und ne, dieses, wenn du dir das gönnen würdest, da wirklich einfach zu schlafen, dann wirst du sehen, dass du halt in ganz vielen anderen Bereichen dann viel, viel produktiver wärst und vor allem auch nicht essen bräuchtest, um dann irgendwie Energie zu bekommen oder zu entspannen, sondern dann einfach wirklich entspannt bist. Also deinem Körper das gibst, was er wirklich braucht. Ne? Und vielleicht kannst du ja auch einen Kompromiss für dich schließen, wenn dir das am Anfang schwerfällt. Ne? Viele haben das ja auch von zu Hause so diesen Glaubenssatz mitbekommen. Ich habe auch ein paar Freundinnen, die wurden von ihren Eltern, denen wurde immer verboten, irgendwie Mittagsschlaf zu machen oder sowas, weil sie dann faul waren oder so. Da kannst du auch mal reflektieren, warum du dich da so gegen wehrst, ob da vielleicht auch noch irgendwelche alten, ja, übertragenen Glaubenssätze in dir schlummern, dass Schlaf irgendwie was Schlechtes ist. Aber also ich zum Beispiel, ich bin auch ein sehr produktiver Mensch und ich mache sehr, sehr, sehr viel, weil ich bin ja ein sehr aktiver Mensch. Ich habe bei der Arbeit immer viel zu tun, immer neue Projekte, ne? Da ist immer was los. Ich mache sehr viel Sport, ich treffe auch Freunde. Also ich bin wirklich jemand, der sehr aktiv ist und deswegen auch produktiv ist und dem Zeit auch sehr wichtig ist. Aber jetzt mal als Beispiel, also ich mache am Tag mindestens einmal einen Powernap, manchmal sogar dreimal oder so. Weil ich einfach merke, wenn ich müde werde, dann bin ich nicht mehr funktionsfähig und dann gönne ich mir das und danach bin ich einfach auch doppelt so schnell mit allem, was ich mache. Ne? Also probier das doch einfach mal aus und eben, wenn es dir schwerfällt, ich weiß ja nicht, wie viel Me-Time du dann hast, jetzt mache ich einfach mal ein Beispiel, du hast irgendwie 2 Stunden, dann machst du das so, dass du erstmal heimkommst und dir das erstmal gönnst und eine Stunde pennst und mit der restlichen Stunde, dann wachst du erstmal auf und dann schaust du auf, was du irgendwie Lust hast. Vielleicht hast du ja dann noch Lust, irgendwie einen schönen Spaziergang zu machen, der sich dann vielleicht auch nochmal ganz anders anfühlt, weil du dann eben wieder wirklich Energie zur Verfügung hast oder irgendwas anderes machst. Es ist ja Me-Time. Me-Time bedeutet einfach, sich Zeit für sich selbst zu nehmen und dass es eben nicht produktiv sein muss, sondern dass es etwas ist, was du dir in dem Moment, also was du in dem Moment wirklich brauchst. Und wenn es Schlafen ist und wenn es Löcher in die Wand schauen ist und wenn es irgendwie im Schnulzenroman lesen ist oder irgendetwas, wo wir denken, ach, könnten wir die Zeit jetzt ja auch besser verwenden, aber du verwendest doch deine ganze andere Zeit schon produktiv im Job, in der Familie, in all dem, dann gönn dir das doch. Du lebst doch auch nur einmal. Das ist doch total wichtig, auch eben eine Me-Time wirklich zu einer Me-Time zu machen und nicht da sich auch noch irgendwelche Zwänge aufzuerlegen. Dann kommen wir zur nächsten Nachricht. Hallo Julia, bei mir treten maßlose Essanfälle mit Schokolade hauptsächlich abends nach der Arbeit auf, meistens auf der 45-minütigen Heimfahrt im Auto. Die Emotion, die dahinter steckt, ist entweder Müdigkeit oder Enttäuschung, weil zum Beispiel der Tag im Büro zu lange war und ich deshalb mein Training zeitlich nicht so durchführen kann, wie ich mir das vorgenommen habe. Die Schokolade kaufe ich mir unterwegs in der Tankstelle oder im Supermarkt, in Klammern, ich fahre da extra hin. Und dann wird das im Auto verhaftet. Wenn ich es schaffe, die Hürde zu überwinden und direkt nach Hause oder ins Training fahre, ist alles okay und es kommt auch kein Essanfall mehr vor. Gebe ich dem Verlangen jedoch nach, falle ich zu Hause ins Zuckerkoma und dann geht gar nichts mehr. Ist natürlich vollkommen konträr zu dem, was ich eigentlich wollte. Als alternative Handlung habe ich mir überlegt, im Auto einen Apfel zu essen und eventuell später mal in einem zweiten Schritt dann den Ersatzapfel wegzulassen. Oder sollte ich lieber nicht das Essen durch anderes Essen ersetzen? Liebe Grüße.
Vielen lieben Dank für deine Nachricht und ich freue mich, dass du das schon so gut reflektiert hast und dir da auch schon Gedanken gemacht hast, wie du das ersetzen könntest. Also ich sage prinzipiell, es ist nie so gut, Essen mit Essen zu ersetzen, weil wenn dann der Apfel nicht da ist, dann ist ganz oft eben die Verknüpfung mit dem Essen da und dann essen wir schnell wieder irgendwas anderes. Und ich finde das eben auch so spannend bei deiner Nachricht, weil eigentlich hast du ja schon sozusagen den Auslöser für die Essanfälle analysiert. Also dir ist ja schon bewusst geworden, wie die entstehen. Ne? Die entstehen durch diese negativen Gedanken, die du dir machst in dem Moment, dass du dich irgendwie selber fertig machst, dass du jetzt heute wieder nicht genug geleistet hast und dass du jetzt zu faul bist, ins Training zu gehen oder wie auch immer dann deine Worte sind. Und an der Stelle würde ich einsetzen und mir überlegen, wie mit mir rede, trigger ich diesen Essanfall. Und was könnte ich anstattdessen sagen? Also das nächste Mal, wenn du im Auto sitzt, dass du dich wirklich beobachtest, wenn du merkst, der Essensdrang wird groß und will dich da zu antreiben, jetzt irgendwie anzuhalten und dir irgendwie Zucker zu holen, damit du später ins Zuckerkoma fällst, dann wirklich bei den Gedanken kannst du auch laut mal Stopp rufen, dann wenn du im Auto sitzt und dann wirklich aktiv zu trainieren, neue Gedanken zu denken und wirklich liebevoll mit dir umzugehen und dir Gedanken zu machen, was könntest du jetzt Bestärkendes zu dir sagen, dass du dich wieder besser fühlst, weil du isst aus diesem Gefühl raus, dass du dich klein, minderwertig fühlst und du fühlst dich klein und minderwertig nicht wegen der Umwelt oder der Außenwelt, sondern weil du dich selber in dem Moment fertig machst und dass du dir da vielleicht ein paar gute Sätze auch schon mal vorbereitest und dich wirklich darauf trainierst, dann in solchen Momenten gut mit dir zu sprechen. Das würde ich als erstes probieren.
Und dann kommen wir zur nächsten Nachricht. Liebe Julia, ich merke, dass es mir gut tut, ein Ernährungstagebuch zu führen und jeweils im Moment aufschreibe, wenn ich etwas essen möchte. Ich habe aber immer wieder Essanfälle oder überesse mich mit zu großen Portionen. Beides belastet mich sehr und schränkt mich in meiner Lebensqualität ein. Vor allem treten diese Essanfälle auf, wenn ich meine gewohnten Essenszeiten nicht einhalten kann oder ich unterwegs oder in Gesellschaft bin. Dann kann ich oft nicht mehr aufhören, mehr und mehr zu essen. Ich merke auch, dass ich nach solchen Essattacken wie in ein Loch oder in ein Koma falle und mich dann für mehrere Stunden zurückziehe und isoliere, bis ich wieder spüre. Es ist mir sehr unangenehm, darüber zu sprechen und auch wenn jemand das bemerken würde. Ich lebe allein und so kann ich diese Phasen großteils sehr gut verstecken. Schon als Kind hatte ich Essanfälle, seit ich klein bin, konnte ich diese nicht in den Griff bekommen. Nun hoffe ich sehr, dass mir dein Programm hilft. Vielleicht ist es auch einfach eine Sucht oder ein Suchtverhalten und ich brauche es, mein Essen zu dokumentieren, vorzukochen und zu gegebenen Zeiten zu essen. Es fällt mir schwer, kontrolliert und maßvoll zu essen, wenn ich nicht portionsweise vorkoche oder genau plane, was ich wann esse. Danke für deine Gedanken dazu.
Vielen lieben Dank für deine Nachricht und deine offenen Worte. Und ich finde es total schön, dass du dich auch hier zeigst und da offen drüber redest, gerade weil du ja sagst, dass es dir schwerfällt, dich da anderen zu öffnen. Und ich glaube, das ist schon ein ganz, ganz großer Schritt und ganz, ganz toll, dass du das machst und darüber redest. Das ist auch ganz, ganz wichtig für deinen Prozess. Und ja, du schreibst ja, dass du dich schon als Kind sozusagen dir dieses Muster angeeignet hast. Und deswegen ist das auch nicht so einfach, sozusagen da jetzt von heute auf morgen rauszukommen. Das ist natürlich ein Weg, aber es ist auf jeden Fall möglich, da rauszukommen. Wir müssen jetzt halt schauen, ne, wo ist der Ursprung? Also du beschreibst es ja schon ganz bildlich, ne, dass du dann so viel isst und dann auch alleine bist und dich, also bis du dich wieder spürst, hast du geschrieben. Und das fand ich sehr eindrücklich, weil was passiert denn da, wenn du dich in dem Moment überisst, dann bedeutet das, dass du dich in dem Moment nicht spüren willst oder irgendetwas, besser gesagt, irgendwelche Gefühle nicht spüren willst und deswegen in diesen Zustand dich katapultierst, wo du halt einfach nichts spürst, ne, wo es einfach gerade nichts anderes gibt, ne, wo das Überhand nimmt und das eben andere Dinge unterdrückt. Und da müssen wir halt schauen, was unterdrückst du da, was willst du nicht fühlen, was verbirgt sich hinter diesen Essanfällen. Und auf der anderen Seite finde ich es total schön, dass du ja auch schon dir Gedanken gemacht hast, wann tritt das auf, in welchen Situationen und wie kann ich dem vorbeugen. Ja, da bist du ja auch schon einen Schritt weiter sozusagen, dass du ja schon merkst, was dir eigentlich gut tut und wie du dem vorbeugen kannst. Und du hast auch recht, ganz oft ist das Essverhalten gleichzusetzen eigentlich mit einer Sucht, auch wenn es sich hart anhört, aber es bietet halt auch oder kann eben auch eine Erklärung einfach auch dafür sein. Weil es ist ja, ne, wenn jetzt jemand magersüchtig ist, dann ist das auch eine Sucht. Ja, und wenn jetzt jemand Essanfälle hat und sich überhaupt nicht kontrollieren kann, dann unterscheidet sich das oft ganz, ganz wenig oder beziehungsweise gar nicht von sonstigen Suchtverhalten. Ob jetzt jemand seinen Kummer im Alkohol ertränkt oder mit dem Essen übertüncht oder mit exzessivem Sport oder exzessivem Arbeiten, ist es, wenn wir sozusagen merken, wir haben überhaupt keine Kontrolle über das Verhalten, dann kann man eigentlich schon von einer Sucht sprechen. In meinem neuen Buch, da gehe ich ganz stark auch auf das Thema ein und erkläre auch mal so, welche Mechanismen hinter einer Sucht liegen und so, weil mir das halt jetzt mit den Jahren, in denen ich mit so vielen Menschen gearbeitet habe, auch immer selber immer klarer geworden ist, dass das nicht bei jedem, aber bei sehr, sehr vielen Menschen, die mit dem Essen ein Thema haben, wirklich auch ein Suchtverhalten ist und dass man da eben auch gucken muss, so wie bei jeder Sucht, wie man sozusagen die Auslöser vermeiden kann. Und auch so eine bestimmte Form der Abstinenz sozusagen praktiziert. Na, beim Alkohol ist es ja in dem Sinne einfach, also nicht, dass es einfach ist, keinen Alkohol mehr zu trinken, aber das ist einmal eine Entscheidung. Ich trinke keinen Alkohol mehr. Na, und wenn man es schafft, diese Entscheidung für sich zu treffen, dann sind die Regeln klar. Aber beim Essen sind wir ja jeden Tag angehalten dazu, neue Entscheidungen zu treffen. Immer wieder müssen wir abwägen, immer wieder, ja, weil wir können ja nicht sagen, wir essen jetzt einfach nicht mehr, was zum einen ja auch was Schönes ist, aber zum anderen eben macht es das halt auch sehr, sehr schwierig, weil wir immer wieder neu entscheiden müssen, jeden Tag mit allem, was wir essen. Und da kann man eben schauen, dass man Strategien für sich entwickelt, wo man einfach merkt, mit denen geht es mir gut, da komme ich gar nicht in die Situation, mich wieder irgendwie neu entscheiden und zu müssen, weil es ganz klar ist, weil ich habe da bestimmte Regeln, die für mich und mein Leben machbar sind, tragbar sind, lebbar sind. Ne, die müssen wir eben jetzt auch im Laufe des Programms, auch beim Lifestyle-Plan, mal sozusagen aufstellen, du für dich, ne, zu gucken, mit was kann ich leben, was ist realistisch auch, ne, wie in welcher Form kann ich irgendwie Strategien für mich aufbauen, die mich davor schützen, dass ich in diese Situationen komme, wo ich diese Essanfälle habe. Aber da kommt noch ganz, ganz viel. Und ich finde, den ersten riesengroßen Schritt bist du jetzt schon gegangen, weil du dich einfach auch mal geöffnet hast. Und du wirst auch sehen, wenn du sowas auch mal in deiner Gruppe oder sowas mit den anderen teilst, dass du damit einfach überhaupt nicht alleine bist.
Eine weitere Teilnehmerin schreibt: Liebe Julia, ich liebe Schokolade, aber immer wieder frage ich mich, ob es eher eine Sucht ist. Wenn ich Schokolade zu Hause habe, esse ich heimlich so lange, das kann auch gut 200, 300 Gramm auf einmal sein, bis alles aufgegessen ist. Ich höre immer wieder eine innere Stimme, die sagt: Stopp, hör auf, nachher ist dir übel. Dann sagt meine andere Stimme: Ja, aber sie schmeckt doch so lecker. Dieser Dialog findet einige Male statt, bis ich nachgebe und weiter esse. Ich frage mich, weshalb ich so handle. Als Kind durfte ich in Massen Süßigkeiten essen. In Klammern, es gab keine Verbote. Auch musste ich niemals den Teller aufessen. Ich habe mich entschieden, dass es für mich besser ist, wenn ich keine Schokolade zu Hause habe, aber manchmal bekomme ich welche geschenkt und dann esse ich diese und mein Verlangen ist wieder so stark, dass ich selbst welche kaufe. Bis irgendwann diese innere Stimme wieder laut Stopp ruft und ich auf Entzug gehe. Glaubst du, dass ich einen genussvollen Umgang, in Klammern wieder, erlernen kann? Ich möchte es lernen, vor allem auch, weil ich ein gutes Vorbild für meine kleine Tochter sein möchte. Außerdem spüre ich ganz stark, dass es mir nicht gut tut. Hast du sonst noch einen Rat für mich? Vielen lieben Dank.
Danke für deine Nachricht und ich finde es toll, dass du das auch schon so reflektiert hast und da auch schon ja einiges versucht hast. Es gibt leider so bestimmte Lebensmittel bei vielen Menschen oder wir könnten es auch weiter übertragen, bestimmte Sachen, bestimmte Substanzen, die bei manchen Menschen Suchtverhalten auslösen und bei anderen nicht. Ja, und das scheint bei dir Schokolade zu sein. Und da ist es super schwierig, ne, wenn man einmal, also keine Ahnung, ich war früher Raucher, ich wäre auch super gerne Gelegenheitsraucher, immer noch nach 10 Jahren, denke ich mir immer noch, oh, es ist so schön, mal am Wochenende mit einem Glas Wein eine Zigarette zu rauchen oder so. Aber das könnte ich auch nicht. Wenn ich einmal anfangen würde, das zu machen, dann wäre ich 3 Wochen später, würde ich montagmorgens mit Kaffee und Kippe auf dem Balkon sitzen. Und das ist hart, aber das ist Realität. Ne? Und wenn du das jetzt noch nicht so viel ausprobiert hättest, dann hätte ich gesagt, probier bestimmte Dinge aus. Aber wenn du merkst, dass es einfach nie funktioniert, egal was du probierst, da einfach immer wieder die Kontrolle verlierst, dann schadest du dir damit mehr, als dass dir das Schokolade Essen an sich was bringt. Ja, und das bedeutet ja nicht, dass du gar keine Süßigkeiten mehr essen kannst oder sollst oder nie wieder, sondern einfach vielleicht eben, vielleicht gibt es auch bestimmte Arten von Schokolade, da könntest du noch mal ein bisschen ausprobieren. Ne? Vielleicht wäre das irgendwie, ist das bei einer bestimmten Marke so oder bei einer bestimmten Sorte so und bei anderen nicht, da könntest du vielleicht noch mal ein bisschen probieren. Aber wenn es da auch der Fall ist, dann würde ich dir raten, da wirklich konsequent zu sein, so wie ein Raucher eben auch auf seine Zigaretten verzichten muss irgendwann mal, wenn er gesund sein möchte. Und das ist am Anfang natürlich super schwer und unsere Gedanken spielen dann auch verrückt. Das ist immer so, wenn wir Suchtverhalten an den Tag legen, dass dann unser Verstand uns dann sagt, nein, tu das nicht und wenn du das machst, dann ist dein Leben nicht mehr lebenswert und du brauchst das. Und hui, da kommen ganz viele Argumente und die Stimme wird ganz laut, dass du das nicht tun solltest. Das gehört alles mit dazu in diesem Prozess. Aber die Stimme, die lügt. Du kannst ohne Schokolade super leben. Es gibt noch so viele andere leckere Sachen auch auf der Welt und vor allem wirst du dich ja irgendwann mal viel besser ohne fühlen. Ja, also ich fühle mich heute auch viel besser als Nichtraucher, als ich mich früher als Raucher gefühlt habe. Einfach, weil ich nicht mehr abhängig von irgendwas bin, weil irgendwas mein Leben regiert, weil ich irgendwo nicht selber entscheiden kann, will ich das jetzt oder nicht, sondern das Gefühl habe, zu müssen. Und das ist ein totales Freiheitsgefühl. Plus eben dieses permanente schlechte Gewissen, was man dann hat, wenn man weiß, auch was man seinem Körper antut. Das schlechte Gewissen einem selbst gegenüber, weil man eben sein eigenes Versprechen jedes Mal aufs Neue wieder bricht. Das macht ja auch total was mit unserer Beziehung zu uns selbst. Und langfristig gesehen, wenn du da irgendwann mal über diese erste Phase hinweg bist, wirst du merken, das ist ja gar nicht so schlimm. Ne? Und du hast es ja auch schon phasenweise erlebt und dann hast du irgendwann mal gesagt, bist du eingeknickt sozusagen, ne? Hast du einen
Stückchen mal wieder gegessen und dann hast du sie selber wieder gekauft. Also da siehst du auch so dieses, das meinte ich gerade mit den Zigaretten, ne? Wenn ich einmal wieder einen Zug nehmen würde, dann würde ich eine Woche später vielleicht mal mir bei irgendjemandem eine Kippe ausleihen und nochmal eine Woche später hätte ich dann selber schon wieder eine Schachtel. Ja, so ist das leider mit solchen Substanzen, die bei uns so ein Verhalten einfach bewirken. Und da, also kann ich auch nur raten, dann auch wirklich konsequent damit zu sein und dich nicht wieder dem aussetzen, dass du irgendwann wieder von vorne anfängst. Weil das eigentlich Schwierige ist ja nur diese Anfangszeit. Und dann ist es eigentlich nicht mehr schwierig, sondern dann sind es eigentlich eher nur so Gedanken, so, ja, die anderen können ja auch. Oder ja, ich muss, also es muss ja möglich sein, damit irgendwie einen normalen Umgang zu lernen oder so. Und ja, das muss es eben nicht, weil eben jeder Mensch ist unterschiedlich und das, ja, ist zwar, fühlt sich doof an und unfair an, aber da auch immer vielleicht nochmal so der Gedanke, ne, jemand anders hat vielleicht eine Allergie und kann irgendwas nicht essen, was ihm total gut schmeckt oder ist Diabetiker und ist da eingeschränkt oder, ne, hat sonstige Unverträglichkeiten so. Das, ja, ist eben manchmal blöd im Leben, aber wenn es auf unsere Gesundheit geht, dann sollten wir da immer die Entscheidungen im besten Sinne unserer Gesundheit, und das ist ja nicht nur die körperliche Gesundheit, sondern wie gesagt auch die psychische Gesundheit. Dann kommen wir zur nächsten Frage. Liebe Julia, ich habe während des Führens des Ernährungstagebuches Folgendes festgestellt. Es fiel mir extrem schwer, Emotionen zu benennen, da ich im Grunde nur aus Hunger gegessen habe. Zudem habe ich mir Kalorien aufgespart, die ich mir dann als in Anführungsstrichen Genuss gegönnt habe, und war trotzdem immer wieder im Kaloriendefizit. Klingt jetzt erstmal vorbildlich, ist aber leider ein Trugschluss. Dank der Beschäftigung mit deinen Büchern und deinem Podcast ist mir erst kürzlich bewusst geworden, dass mein Essverhalten schon seit über 40 Jahren immer das gleiche Muster aufweist. Ich schaffe es über Monate, diszipliniert und gesund zu essen und ausreichend Bewegung in meinen Alltag einzubauen. Ich habe schon unzählige Male viele Kilos abgenommen und mein Wohlfühlgewicht immer wieder erreicht. In Klammern, ich war nie extrem, sondern eher leicht übergewichtig. Moppelig nannte man das früher, Klammer zu. Leider passiert dann immer, großgeschrieben, wieder das Gleiche. Ich bin es leid, Kalorienpunkte zu zählen, fange an zu schludern, sehe nicht ein, warum ich immer wieder mich einschränken muss. In Klammern, während zum Beispiel mein Mann fröhlich alles isst, auf was er Lust hat und mit seinem leichten Übergewicht gar kein Problem hat. Fällt bei seiner Größe in der Tat kaum auf. Und nehme immer wieder langsam, aber stetig zu. Während dieser Phase tobt ein regelrechter Kampf in meinem Kopf. Einerseits die Stimme, die sagt, gönn dir, man lebt nur einmal. Essen und sich was gönnen ist Lebensqualität. Ganz besonders schlimm ist es in der Advents- und Weihnachtszeit. Da brechen quasi alle Dämme und ich kann dieser Stimme nichts entgegensetzen. Nein, zuckerfreie Plätzchen schmecken einfach nicht wirklich gut. Das geht so lange, bis ich wieder total unzufrieden bin, mich abwerte und mich extrem für mein Verhalten verurteile. Klingt jetzt blöd, aber ich weiß immer noch nicht genau, ob das emotionales Essen ist. Habe den Begriff interessanterweise bisher nie auf mich bezogen. Wenn der Leidensdruck dann, in Klammern, endlich wieder groß genug ist, gewinnt die vernünftige Stimme wieder und ich fange erneut an, meine Ernährung umzustellen und gesund und im Rahmen zu essen. Ich will das nicht mehr. Ich habe schon viele Therapien gemacht, da ich leider über viele Jahre ein Entwicklungstrauma erlebt habe. Ich denke schon, dass ich sehr reflektiert bin, habe allerdings noch nie den Bezug zwischen Trauma und meinem Essverhalten hergestellt. Nun setze ich große Hoffnung in dein Programm und frage mich oder dich, wie ich es schaffe, dieses Muster zu unterbrechen. Glaubst du, dass ich es schaffen kann? Ich selbst kann es noch gar nicht wirklich glauben, will es aber unbedingt. Bisher habe ich als Grund für dieses Muster Trotz und leider auch Bestrafung rausgespürt, bin mir aber nicht wirklich sicher. Puh, langer Post, danke fürs Lesen, liebe Grüße.
Und auch für dein Vertrauen und dass du das mit uns geteilt hast. Und also vorab mal, natürlich kannst du das schaffen, ganz, ganz, ganz sicher. Wenn wir bereit für Veränderung sind, dann ja, staunen wir manchmal, was alles möglich ist und dass es manchmal dann auch gar nicht so schwer ist, wie wir ja, uns das vorstellen. Also was ich mir vorstellen kann und was auch ganz viele Menschen haben, was du jetzt ja gerade so spürst, ist so dieser innere Rebell, der sich unfair behandelt fühlt und der sich, wenn ich das jetzt so von außen betrachte, ja auch unfair behandelt. Also du behandelst dich selber unfair, weil du dich entweder auf der einen Seite kasteist und dir strenge Regeln aufbürdest und auf der anderen Seite
dich, ich nenne es jetzt einfach mal so, gehen lässt. Ne? Sonst würdest du ja nicht zunehmen. Das machst du bis zu einem gewissen Grad. Dann kommt wieder die strenge Andrea zurück, ne? Mit dem Zeigefinger. Und dann wird wieder Regeln befolgt. Ne? Und es kann gut sein, das weiß ich jetzt natürlich nicht, aber meine Antworten sind ja immer da zum Brainstormen und um Gedanken anzuregen. Es kann auch gut sein, dass du vielleicht dieses Muster vielleicht aus deiner Kindheit auch schon kennst. Dass du vielleicht entweder auf der einen Seite irgendwo vernachlässigt wurdest und auf der anderen Seite aber ganz strenge Regeln genossen hast. Ne? Also da lohnt es sich mal hinzugucken, ob sich das irgendwie auch so übertragen lässt. Oder dass du dieses Gefühl kennst, irgendwie eben unfair behandelt zu werden und die anderen, die dürfen alles und ich nicht. Ne? Und prinzipiell dieser innere Rebell, der ist bei ganz, ganz vielen Menschen aktiv, aber der macht ja auch Sinn jetzt in deinem Fall. Ja? Der wehrt sich halt dagegen, immer restriktiv zu sein. Und es geht ja nicht darum, immer irgendwie irgendwelchen strengen Regeln zu folgen oder immer Kalorien zu zählen oder dergleichen, sondern wenn wir es durchmischen würden, wenn wir die zwei Extreme zusammenmischen würden, stell es dir einfach vor, ne? Wir haben jetzt irgendwie die strikte Phase und die gehen lassen Phase. Wenn wir die zusammenwürfeln würde, dann wärst du unterm Strich, hättest du wahrscheinlich immer genau das gleiche Gewicht. Ja, und das heißt, was du lernen darfst, ist nicht in die Extreme zu gehen, sondern zu sagen, ne, und das lernst du wahrscheinlich eben erst dann, wenn sich dieses Strikte auflöst, weil das Strikte triggert ja sozusagen dann auch das andere Extrem. Ja, wenn du total streng zu dir bist, dann hast du irgendwann mal keinen Bock mehr. Kann ich total nachvollziehen. Und vielleicht müssen wir da ansetzen, dass du eben nicht mehr strikt zu dir bist und einfach dich mal ein bisschen ausprobierst, wie ist es denn, ne, wenn nicht schwarz oder weiß, sondern wie ist es denn, wenn es irgendwie, ja, grau ist immer so eine blöde Farbe, aber vielleicht einfach bunt gemischt ist. Ne? Vielleicht das ist so ein bisschen ein schöneres Bild, finde ich. Wenn es einfach bunt gemischt ist, wenn du einfach, ja, mal ja, eben drauf schaust, habe ich da jetzt wirklich gerade Lust drauf, ne? Statt jetzt irgendwie zuckerfreie Plätzchen zu essen, zu sagen, ja, ich habe jetzt Lust auf ein paar Zimtsterne und die gönne ich mir auch, aber ich esse jetzt halt nicht die ganze Packung, weil jetzt ist eh schon alles egal, weil ich bin ja gerade nicht in meiner strikten Phase, sondern ich esse davon jetzt mal 3 Stück und dann ist gut. Oder ich gönne mir jetzt mal einen Nachtisch beim Essen oder, ne? Also einfach so mehr das in den Alltag zu integrieren, dass da eine Balance reinkommt. Ich glaube, das ist der Weg, der sozusagen für dich ja, zufriedenstellend sein wird. Und das können wir hier für dich eben ausprobieren. Ne? Wenn du deinen Lifestyle-Plan machst, dass es eben nicht total strikt ist und nur das eine ist oder total kontrolliert ist, sondern dass du dich mal übst darin zu testen, wie komme ich denn zurecht, wenn ich mir nicht total strenge Regeln mache, sondern eher mal darauf achte, auf was habe ich jetzt gerade wirklich Lust, was möchte ich jetzt gerade eigentlich essen. Und es kann dann auch mal eine Phase sein, ne, bis du dich da richtig, ja, richtig gefunden hast, dass es dann manchmal eben nicht nur 3 Zimtsterne sind, sondern doch 10. Aber dann auch in dem Moment dich nicht zu verurteilen, sondern dann eher ein Resümee zu ziehen, so, ah, wie fühle ich mich jetzt? Ne? War lecker, aber jetzt fühle ich mich halt irgendwie blöd danach. Ne? Jetzt tut mein Bauch weh oder jetzt habe ich irgendein schlechtes Gewissen, weil irgendwie weiß ich, es war jetzt nicht ganz so gesund. Ne? Und dann einfach zu sagen, okay, jetzt gebe ich mir einfach die Chance, beim nächsten Mal nur 3 zu essen oder 4 oder 2 oder was auch immer, wie viel Lust ich gerade habe. Ich hoffe, du verstehst, was ich meine. Und das würde ich vielleicht auch jetzt gerade, wenn du jetzt wieder in deiner strengen Phase gerade bist, so jetzt schon mal, wir haben ja jetzt die Challenges. Ja, und die sind ja dazu da, uns selber herauszufordern. Ne? Und vielleicht jetzt in deiner strikten Phase ist es sogar eine Herausforderung für dich, zu sagen, ich bin jetzt mal nicht strikt und schau mal, was passiert. Ne? Aber nur über die Erfahrung selbst können wir wirklich ein Resümee ziehen, wie wir mit den Dingen umgehen. Und das würde ich vielleicht jetzt für dich mal als Challenge vorschlagen, in dieser strikten Phase nicht so strikt zu sein, sondern wirklich einfach mal mehr darauf zu achten. Nicht nach Regeln zu essen, sondern eher nach Hunger und auch mal nach Lust. Weil das ist für dich, glaube ich, ganz wichtig, dass es nicht nur Hunger ist, weil auch, sage ich mal, Menschen, die jetzt kein Thema mit dem Essen haben, die essen ja nicht nur aus Hunger. Ich esse auch nicht nur aus Hunger. Ich esse auch einfach manchmal aus Lust, weil ich Bock habe, ein Stück Kuchen zu essen oder sowas. Das ist, ja, ist auch Lebensqualität, das stimmt auch. Und das darf es auch sein, wenn es ein gewisses Maß hat. Ne? Und da dich jetzt mal ein bisschen herauszufordern, das wäre mein Vorschlag. Und die nächste Nachricht bzw. Frage ist sozusagen die Antwort dieser Teilnehmerin, auf die ich gerade eingegangen bin, auf dieses Thema. Liebe Julia, ich danke dir von Herzen für deine einfühlsamen und ehrlichen Worte. Sie haben mich heute den ganzen Tag begleitet und ich musste deine Worte und Impulse erst einmal verarbeiten. Mir ist es wie Schuppen von den Augen gefallen. In meinen strikten Phasen geht es um Kontrolle. Früher fühlte ich mich sicher, wenn ich die vermeintliche Kontrolle hatte. Zumindest habe ich mir das damals so eingeredet. Kontrolle und strikt befolgen, was von mir erwartet wurde, war in gewisser Weise eine Überlebensstrategie. Zu rebellieren, zu kämpfen, war lebensgefährlich. Daraus folgten Ablehnung, Beschimpfung, Ignoranz meiner Person, Einsamkeit, starke Verzweiflung, Ohnmachtsgefühle und unendliche Trauer. Mein eigenes Taschengeld für Süßigkeiten auszugeben und alles zu kaufen und zu essen, was ich mir leisten konnte, war ein regelrechter Triumph und ein unendliches Glücksgefühl. Diese Erkenntnis kommt mir gerade in diesem Moment des Schreibens. Krass. Gestärkt durch deine Worte und Ideen habe ich heute Morgen einige für mich essentielle, um nicht zu sagen existenzielle Entscheidungen bezüglich meiner eigenen Challenges getroffen. Daraufhin war der ganze Tag für mich eine regelrechte Gefühlsachterbahn. Ich habe mich ängstlich, panisch, leicht fröhlich, aber auch im freien Fall ohne Sicherheitsnetz gefühlt. Letztlich kann ich nur darauf vertrauen, dass alles gut wird, die Achterbahn nicht zusammenbricht. Sehr unwahrscheinlich, das gebe ich zu. Und ich heil und gestärkt aus der Nummer rauskomme. Was mir hilft, ist, dass du im Hintergrund da bist und mich bei Zweifeln auffängst. Danke dafür. Heute Abend kann ich sagen, dass eine Riesenlast von mir abgefallen ist. Ich habe nämlich heute Morgen meinen ganzen Mut zusammengenommen und mir meine eigenen Challenges verordnet. Erstens, ich habe kurzerhand die Waage weggestellt und bin heute unzählige Male quasi ins Leere gelaufen. Das war hart. Zweitens, ich habe heute angefangen, keine Kalorien mehr zu zählen, sondern auf meine Gefühle vor, während und nach dem Essen zu achten. In Klammern, ich kann mich nicht erinnern, dass ich das jemals gemacht hätte. Allein schon diese zwei Veränderungen haben heute unheimlich viel mit mir gemacht. Ich hatte keinen Hunger, habe das Essen genossen, habe das Gleiche gegessen wie der Rest der Familie, habe mir nicht nachgenommen und war trotzdem satt. Geholfen hat mir auch ganz arg die Ankerübung, die ich heute Morgen gemacht habe. Gerade bin ich recht zuversichtlich, regelrecht euphorisch, dass ich es schaffen kann und bin glücklich über deine Idee, mein Leben bunt zu gestalten, indem ich beide Extreme, in Klammern strikte Kontrolle und mich gehen lassen, mische und daraus eine neue Balance zaubere. Das fühlt sich so gut an, danke. PS, falle ich gerade wieder in ein Extrem? Danke für deine Nachricht und ich freue mich sehr, dass du da gerade so motiviert bist und dass sich das schlussendlich gut anfühlt. Ich kann aber auch alle anderen Gefühle von Angst, Verwirrung und so weiter gut nachvollziehen. Ne, das macht ja auch alles total Sinn. Also selbst bevor du es gesagt hast, als ich beim Lesen deiner Nachricht war und du mir das von deiner Kindheit erzählt hast, war mir eigentlich schon klar, weil das auch ganz oft bei vielen Menschen so ist, Essen ist eben eine ganz leichte Form sozusagen, sich Freiheit zu verschaffen. Ne? Weil Essen können wir uns leisten, auch noch sogar als Kind mit Taschengeld. Ne? Das ist was, da können wir dann selbst bestimmen, können wir uns gehen lassen. Da schütten wir Glückshormone aus. Ne? Und das war dann einfach dein Ausgleich zu dieser Strenge. Und du hast das halt sozusagen so jetzt auch auf deinen Leben übertragen. Ne? Du fährst, das sind beides Heimatgefühle von dir. Das eine ist ein Heimatgefühl, diese Kontrolle, jetzt ist sie nicht mehr von außen gesteuert, jetzt bestimmst du darüber ganz streng, was du tun und was du nicht tun kannst. Und dein Ventil hast du auch beibehalten. Ne? Und das hat ja auch ganz lange für dich auch irgendwo funktioniert und war wichtig für dich dann auch dieses Ventil irgendwo zu haben. Deswegen, das ist ja, nichts ist ja irgendwie umsonst oder schlecht, sondern wir können aber auch lernen, irgendwann mal, wenn wir erwachsen sind, dass wir mehr Möglichkeiten haben, als die wir jetzt als Kind haben. Ne? Weil als Kind hattest du eben nur die Möglichkeit, über das Essen ja diese Freiheitsgefühle und Selbstbestimmtheit sozusagen zu erleben. Ne? Und deswegen ist es wichtig, jetzt auch parallel dir immer wieder bewusst zu machen, dass du ein selbstbestimmter Mensch bist, ne? Dass dich keiner mehr kontrolliert, dass du dich wenn dann selber kontrollierst, und das hast du auch selber, also auch da hast du die freie Entscheidung darüber, ob du das machst oder nicht, also wie frei du eigentlich generell bist und dass du das eigentlich gar nicht mehr brauchst, da im Essen deine Freiheit und Selbstbestimmtheit zu suchen. Und ich glaube nicht, dass das jetzt wieder ein Extrem ist. Es ist ja manchmal, wenn man einfach auf Ideen kommt, wie man zu einer Lösung kommen könnte oder was eine Lösung sein sollte, das ist einfach auch ein tolles Gefühl, das euphorisch macht. Ne? Vor allem, wenn man ganz lange im Dunkeln tappt oder gar nicht so, ja, keinen Ansatz findet und plötzlich hat man eine Idee, und wenn sie sich dann auch noch gut anfühlt und so anfühlt, als wäre das etwas, ja, was man ja auch umsetzen kann, oder du hast es jetzt schon getestet und dann hat es sich auch noch gut angefühlt, dann macht es nicht gleich wieder schlecht mit solchen Gedanken, sondern genießt es einfach und beobachte mal, weil du bist hundertprozentig in der Lage, diese zwei Welten einfach zusammen zu mixen und daraus eine neue Balance zu erschaffen. Und dann kommen wir jetzt wieder zu einer Frage von einer anderen Teilnehmerin. Liebe Julia, ich habe die Übung Emotionen verstehen gemacht und festgestellt, dass auf mich alle vier negativen Gefühle, Stress, Trauer, Wut und Angst zutreffen. Für die ersten drei wusste ich recht viel, wie ich das Essen als Lösung ersetzen kann. Beim Thema Angst tue ich mir sehr schwer. Hier finde ich kaum Zugang. Hintergrund: Ich bin über Jahre hinweg von der 5. Klasse bis zum 25. Lebensjahr Mobbingopfer gewesen. Ich habe aus dieser Zeit eine Art Menschenangst und Versagensangst entwickelt, die ich zwar nicht mehr auslebe, in Klammern Isolation, die mich aber regelmäßig triggern, wenn ich verunsichert bin, zum Beispiel in großen Gruppen, die ich nicht kenne, bei neuen Begegnungen mit Menschen, die ich nicht einschätzen kann oder die ich nicht spüren, fühlen kann. Äußerlich würde mir das niemand anmerken, da ich ehrenamtlich in Kirche und Verein engagiert bin und mich auch sonst im Ort blicken lasse. Zudem habe ich einen Job, bei dem ich im Licht der Öffentlichkeit stehe und mich nicht wirklich verstecken kann. Aber innerlich zerfrisst mich das an manchen Tagen oder in speziellen Situationen, was unweigerlich in Panik und regelrecht ausufernde Süßigkeiten-Fressattacken endet, die ich bislang nicht stoppen kann. Ich habe mich aufgrund dieser Anfälligkeit für negative Emotionen im letzten Jahr unter anderem mit dem Thema Hochsensibilität beschäftigt und festgestellt, dass ich mich dazu 100% wiederfinde und durch das Mobbing bedingt auch ein sehr gutes und intensives Gespür für Stimmungen von Menschen und Situationen entwickelt habe. Beides kann ich seither auch als Stärke erkennen und respektieren und weiß, dass ich daher auch stärker auf Stress reagiere und mehr Ruhe als normale Menschen brauche. Allerdings habe ich diese Angst immer noch. Das Mobbing hat mich sehr geprägt, zumal ich keinen Schutz von zu Hause hatte, sondern auf mich allein gestellt war. Ich finde hier einfach keine Lösung, wie ich mit dieser Emotion besser umgehen kann. Was kann ich tun? Hast du eine Idee?
Danke für deine Nachricht und danke auch für dein Vertrauen und dass du das mit uns teilst und ja, auch für deine Frage. Und ich finde es total stark auch, dass du da schon so fleißig an dir gearbeitet hast und dich ja auch nicht isolierst, weil dadurch werden die Ängste ja meistens nur noch viel schlimmer. Und dass du dir die Chance gibst, eben auch korrigierende Erfahrungen zu machen, dich dem auch aussetzt. Und so wie du das jetzt gerade beschrieben hast, könnte ich mir aber vielleicht vorstellen, dass es vielleicht insgesamt ein bisschen viel ist, also dass es so vielleicht von der Isolation, von dem Extrem so ein bisschen in ein anderes Extrem gegangen ist, dass du, ne, also wenn du in deinem Beruf irgendwie in der Öffentlichkeit stehst, dann noch ehrenamtlich überall arbeitest und präsent bist, dass du da für dich auch als, ne, wie du sagst, ja auch hochsensible Menschen, also auch finde ich total super, dass du dich auch mit dem Thema beschäftigt hast und da auch mehr Verständnis für dich entwickeln konntest, aber vielleicht lohnt es sich wirklich mal darüber nachzudenken, wenn du so stark da noch drauf reagierst. Ne? Und du hast ja jetzt auch schon gesagt, du brauchst mehr Ruhe und so, das hast du alles schon gesehen. Aber wahrscheinlich brauchst du noch mehr Ruhe, als du dir das vielleicht bisher, bis dato eingestanden hast. Weil das, was dein Körper da signalisiert, ne, mit diesen Angstzuständen und dann auch dem Bedürfnis, dich irgendwo zu beruhigen mit dem Essen, das zeigt ja eigentlich, es reicht noch nicht, ne? Auch wenn das jetzt vielleicht unangenehm ist, weil, ne, das eine große Veränderung bedeuten würde oder bedeuten würde, vielleicht auch manchen Menschen vor den Kopf zu stoßen, in Anführungsstrichen, oder dass sie sich vor den Kopf gestoßen fühlen würden. Ich würde aber trotzdem da mal ein Auge drauf werfen, ob du nicht irgendwo prinzipiell, ne, das Pensum einfach verringern kannst und dir eingestehen kannst, dass du einfach von den Erfahrungen, die du in deinem Leben gemacht hast,
da nicht so belastbar bist, wie du das vielleicht gerne wärst, wie du das aber auch überhaupt nicht sein musst. Ne? Weil wenn du denkst, du musst das, dann ist das nur dein Gedanke, dass du das musst. Das musst du nicht, weil du könntest wahrscheinlich oder du hättest wahrscheinlich auch viel mehr Energie, wenn du dich vielleicht ein bisschen zurücknehmen würdest in manchen Bereichen, um die dann ganz anders wieder auch zu verteilen in deinem Umfeld. Ne? Und vielleicht ist es ja gerade dadurch, dass du dich eine Zeit lang isoliert hast, sozusagen wie so ein Antrieb von dir gewesen, das eben nicht zu machen. Und dann ist es vielleicht einfach ein bisschen zu viel ins andere Extrem übergeschwappt. Und du darfst da einfach jetzt deine wirkliche, richtige Mitte finden. Also das ist mein Gedanke dazu, weil jetzt nur irgendwie diesen ständigen Stress, der bei dir entsteht, jetzt mit irgendeiner Alternative zum Essen die ganze Zeit zu kompensieren, das ist langfristig auch keine Lösung. Ne? Ich glaube, da muss wirklich nochmal was am Entzündungsherd gedreht werden, dass du da gar nicht mehr so oft in solche Situationen kommst. Ne? Und wenn es dann doch mal so weit ist, dann klar, können wir schauen, was gibt dir denn das Essen in dem Moment? Ne? Ich kann mir vorstellen, dass es dich irgendwie beruhigt, ne? Dich ein bisschen sediert auch. Ne? Das macht ja auch physiologisch was mit uns, wenn wir essen, und ist vielleicht eben auch noch mit angenehmen, verknüpften Gefühlen irgendwo in Verbindung. Aber was brauchst du denn wirklich in dem Moment? Ja? Also dass das Essen dir hilft, das ist ja eine Illusion. Ja, also das ist ja nur dein Gefühl sozusagen, dass es dir hilft. Aber das Essen hilft dir ja nicht. Deine Ängste, ne? Also alle Gedanken, die du dir machst, was jetzt passieren könnte oder was ist, daran ändert ja das Essen überhaupt nichts. Also es ist ja kein wirkliches Lösungstool, sondern es verschafft dir nur in dem Moment eine kurze Entspannung. Und da gibt es natürlich auch ganz viele andere Methoden, um eine Entspannung zu spüren. Und dich da in so Momenten einfach wirklich mal zu fragen, so was gäbe es denn noch, um diesen, also erstmal das zu konkretisieren, was das Essen dir in dem Moment wirklich gibt. Also was macht das? Du kannst dich da auch das nächste Mal in der Situation wirklich beobachten, wenn du isst aus Angst. Ne? Was passiert da gerade in dir und was ist dieses Gefühl? Ne? Und dir dann zu überlegen, wie könnte ich dieses Gefühl noch auf andere Art und Weise erzeugen. Was ich mir auch vorstellen könnte, was dir helfen könnte, ist einfach mal aufzuschreiben deine Angstgedanken, ne? Weil deine Angst, also unsere Gefühle entstehen ja durch unsere Gedanken. Und Angst ist ja auch ein Gefühl und das heißt, auch Angst entsteht aus unseren Gedanken. Das heißt, du machst dir irgendwelche Gedanken, meistens sind das irgendwelche Worst-Case-Szenarien, die wir uns da, also die wie so ein Film vor uns ablaufen. Und die lösen dieses Gefühl in uns aus. Und dieses Gefühl beeinflusst wieder unser Verhalten. Ne? Und dein Verhalten ist dein Essen. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass es dir helfen könnte, in so einer Situation einfach mal aufzuschreiben, was du da gerade denkst, um diesen Film dir mal bewusst zu machen. Und dann mal zu versuchen, dir den Film umzudrehen. Weil das ist ja auch alles nicht Realität. Das sind ja nur Gedanken. Ne? Und wir, statt irgendwie den Worst Case zu denken, können wir uns ja auch darauf trainieren, den Best Case oder zumindest mal irgendwas, was nicht so schlimm ist, zu denken. Ja? Und das dann einfach mal aufzuschreiben, wie könnte es denn noch ausgehen, was könnte denn noch passieren, aber im positiven Sinne. Ne? Das, und allein dich da zu reflektieren, einen Stift in die Hand zu nehmen und aufzuschreiben, könnte schon total hilfreich für dich sein. Aber wie gesagt, ich glaube, das sind dann alles wieder nur, also das ist dann auch Symptombekämpfung, weil wenn das bei dir so häufig vorkommt, bedeutet das einfach, ja, dass an deinem Lifestyle, ja, dass dein Lifestyle das zulässt, dass das so häufig vorkommt. Ne? Und da, glaube ich, ist es wichtiger, da wirklich nochmal innezuhalten und zu sagen, okay, ne, vielleicht muss ich mir das einfach eingestehen, dass ich mich da etwas überladen habe und vielleicht darf ich mich da einfach ein bisschen zurücknehmen. Deswegen können dann trotzdem manchmal noch so Situationen aufkommen. Das ist dann auch in Ordnung und dafür ist es dann auch gut, alternative Strategien an der Hand zu haben. Aber so grundsätzlich ist das so mein Bauchgefühl, da nochmal das wirklich ein bisschen tiefer zu betrachten.
Und hier ist jetzt auch nochmal die Rückmeldung auf meine Nachricht von dieser Teilnehmerin.
Liebe Julia, vielen Dank für deine liebevolle und ausführliche Nachricht. Du hast mir aus der Seele gesprochen und den Nagel auf den Kopf getroffen. Essen hat bei mir eine Schutzfunktion, das wusste ich insgeheim wohl schon, wurde mir im Zuge deiner Nachricht aber so richtig bewusst. Ich habe mich in den letzten 2 Jahren schon nach und nach von 2 Ehrenämtern verabschiedet, die mich immer wieder sehr an meine persönlichen Grenzen gebracht bzw. überfordert hatten. Ich habe das auch nie bereut, im Gegenteil, es tat mir gut und hat mir wirklich Last von den Schultern genommen. Eine ganz liebe Freundin von mir, die mich sehr gut kennt, hat, und in Klammern übrigens auch Julia heißt, mir es auch schon angeraten, kürzer zu treten. Irgendwie kennen mich fremde Personen besser als ich mich selbst, beziehungsweise ich will es mir wahrscheinlich einfach selbst nicht eingestehen, weil ich in meiner damaligen Isolation so gelitten habe, dass ich das nie mehr erleben wollte. Frei nach dem Motto, mitten rein in die Angst und durch, damit sie mich nicht mehr im Griff hat. Eigentlich gut, aber ich hatte mich selbst, in Klammern das verletzte Kind in mir, nicht an Bord. Bis heute wahrscheinlich nicht. Das schreit nach Schutz. Und wenn ich mich nicht respektiere und schütze, wer dann? Aber wie, ohne wieder das Gefühl der Isolation im Nacken zu haben? Die einzige Antwort, die mir vorhin kam, ich habe für mich in diesen schweren Zeiten einen tiefen Glauben entwickelt. Diesen Schutz kann mir kein Mensch schenken. Den Schutz, den ich überall hin mitnehmen kann, kommt eigentlich von oben. Ich muss ihn nur annehmen. Ich hatte zu den schlimmsten Mobbingzeiten daheim keinen Rückhalt und niemand, mit dem ich sprechen konnte. Ich war sehr, sehr allein und schutzlos, daher wahrscheinlich bis heute dieses enorme Bedürfnis nach Schutz. Hast du eventuell noch zusätzliche Tipps, wie ich das Gefühl von Schutz bekommen, spüren kann? Vielen lieben Dank für dein tolles Feedback.
Danke für deine Nachricht und nochmal die Ausführungen. Und es freut mich, dass du da auch so zugänglich bist, ne? Und dann nicht gleich zumachst und sagst, nee, so geht das nicht. Ich brauche einfach Alternativen. Du bist ja total offen und das ist auch gut so. Und eben dieses Schutzgefühl, das hast du ja auch schon sehr schön beschrieben, das kann dir keiner geben, aber du kannst dich selbst schützen. Und das ist jetzt der Akt des Schutzes, ist kürzer zu treten. Ne? Und das heißt ja nicht, du bist ja da nicht in Isolation, ne? Wenn du beruflich in der Öffentlichkeit stehst und irgendwie noch Ehrenämter hast und so weiter und so fort. Das heißt, muss ja nicht alles, ne? Muss jetzt nicht deinen Job kündigen und aus allen Ehrenämtern austreten und nicht mehr vor die Tür gehen. Das wäre ja das andere Extrem. Eben, wir neigen halt oft dazu, von einem Extrem ins andere zu rutschen. Und auf der Verhaltensebene, ne, oder auch wie man in der Verhaltenstherapie arbeitet, war das ja auch genau das Richtige sozusagen, dich aus dieser Isolation rauszukämpfen und deine Ängste anzugehen. Deswegen, da kannst du super, super, super stolz auf dich sein. Du hast es dann halt einfach nur ein bisschen übertrieben, aber das ist auch was total Menschliches, also wirklich ganz arg menschlich. Und jetzt bist du noch einen Schritt weiter, weil du ja das irgendwie realisierst, dass es einfach immer noch zu viel ist. Und jetzt die Person, die dich immer schützen kann, die bist du selber. Und wenn du jetzt da dir nochmal zugestehst, zu sagen so, hey, okay, ne, was macht mir am wenigsten Spaß oder was setzt mich am meisten unter Druck, ne, oder was würde mir am besten tun, was wo ich kürzer treten könnte, und das dir zuliebe machst, dann hast du dich wirklich beschützt vor diesen ganzen Angstgedanken, all dem, was kommt, dem kompensierenden Verhalten, dem Essen. Ne, das ist dann ein echter Akt der Selbstliebe. Ne, und ich glaube, da bist du ganz nah schon daran, also da dran. Und das braucht dann nicht mehr viel. Und dann wirst du sehen, was das für einen Unterschied macht. Und du hast ja auch gesagt, ne, die anderen, wo du kürzer getreten bist, hast du nie bereut. Und diesmal noch weniger, weil jetzt bist du noch reflektierter, hast noch mehr Erkenntnisse, hast dich noch mehr mit dir selber auch auseinandergesetzt. Und dann wirst du da nochmal ein ganz anderes Gefühl von Freiheit bekommen und eben auch sehen, dass das nicht Isolation bedeutet, sondern dass das einfach dann eine gute Balance ist, die eben ja zu viel weniger Ängsten führen wird.
Okay, dann kommen wir jetzt zur letzten Frage von heute. Wenn euch das gefallen hat und euch auch weiterbringt, von anderen Menschen Fragen zu hören oder auch zu hören, was sie bewegt, wo sie gerade stehen und meine Antworten darauf für euch auch hilfreich sind, dann mache ich gerne mal wieder so eine Folge. Könnt mir gerne auch bei Instagram unter julia-scheincoaching mal schreiben, ob euch die Folge gefallen hat, ob euch das weitergebracht hat. Dann mache ich das vielleicht irgendwann gerne mal wieder. Aber jetzt zur letzten Frage. Liebe Julia, danke erstmal für deine empathischen und ausführlichen Antworten. Ich habe folgendes Thema. Ich will unbedingt freier leben, das heißt keine Kalorien zählen und auch keine krassen Verbote mehr haben. In Klammern keine Nachspeisen erlaubt etc. Sondern entspannt Gewicht verlieren. Auf eine Art und Weise, wie ich sie für immer leben kann. Jetzt tut sich auf der Waage nichts. In Klammern beziehungsweise geht leider nach oben. Obwohl ich sehr darauf achte, nur nach Hunger zu essen und auch auf unnötige Sachen, in Klammern Kuchen, bei der Arbeit zum Beispiel verzichte. Erster Erfolg, keine Essattacken mehr, seit ich gesunde kleine Snacks esse, wenn ich sie brauche und mir Pausen gönne. Meine Frage ist aber, wie setze ich mir im Plan gleichzeitig Regeln, wenn ich gleichzeitig mehr im Vertrauen auf meinem Körper essen will und auch abnehmen möchte? Wie finde ich also die Balance zwischen intuitivem Essen und Abnahme? Ich habe da gerade einen Knoten im Kopf und überlege gerade, mein Abnehmziel runterzuschrauben, um mehr Druck rauszunehmen. Was hältst du davon? Ist das wieder eine Ausrede?
Danke für deine Nachricht und auch dein liebes Feedback. Und ja, ich finde es auch schön, wie du dir Gedanken machst. Ich finde es auch schön, dass du ja gerne lernen möchtest, intuitiv zu essen. Das ist aber nicht so einfach. Ne? Also wenn du abnehmen möchtest, dann musst du ja in einem Defizit sein. Ne? Das widerspricht ja schon mal intuitivem Essen, weil intuitiv würde dein Körper dir jetzt nicht sagen, ess weniger, als ich gerade benötige, um abzunehmen. Ne? Also das widerspricht sich schon mal. Und wenn man abnehmen möchte, dann muss man in einem Defizit sein. Und intuitives Essen, also das ist eine ganz schöne Vorstellung, dass das irgendwann mal sozusagen auch das Ziel sein sollte. Aber für viele Menschen, die jetzt schon lange ein Thema mit dem Essen haben, ist das wahnsinnig schwer. Ne? Das ist wie wenn man irgendwie einem Raucher sagen soll, würde, so ja, okay, statt zu rauchen, sei doch einfach Gelegenheitsraucher. Ne? Oder, also ne, ich mache jetzt Extrembeispiele, oder einem Alkoholiker sagen würde, ja, dann trink doch einfach nur mal ab und zu. Ne? Also das ist für viele, viele Menschen nicht so einfach, wie man sich das eben vorstellt. Und deswegen, also versuche ich immer, das kann man ja als Endziel haben, dass man irgendwann mal eben immer mehr sich und seinen Körper versteht. Aber wenn man eben aber noch so auch in alten Mustern und in alten Gewohnheiten festhängt und auch unter emotionalem Essen leidet und dann manchmal eben vielleicht auch gar nicht unterscheiden kann, was ist jetzt Hunger, was nicht, dann ist es eben nicht so, so einfach mit dem intuitiven Essen. Und deswegen gibt es auch so Zwischenstufen. Ne? Der Lifestyle-Plan ist ja dein Plan. Das ist ja kein Plan, den du von außen vorgesetzt kriegst, wo du gesagt bekommst, was du zu tun und zu lassen hast, sondern den darfst du dir ja selber überlegen. Und da kannst du dir einfach auch mal überlegen, ne, was sind denn eben, das machst du ja jetzt auch schon, ne, was sind denn die unnötigen Sachen, die eigentlich jetzt wie der Kuchen auf der Arbeit oder so, die einfach nicht nötig sind. Und das muss ja dann kein Verbot sein, weil das ist ja auch immer, was wir als Verbot empfinden. Ja? Also wenn man sich sagt, ich darf das jetzt nicht, ich muss abnehmen, ich darf das nicht essen, ich muss gesund essen oder sowas, dann fühlt sich das natürlich alles total an wie ein Zwang. Ne? Das werden wir aber auch noch im Programm, gerade diesen Punkt mit dem Müssen und der Einstellung dazu, da werden wir auch noch in Schritt 6 ganz viel dazu machen. Aber jetzt vorab schon mal für dich so, ist es vielleicht die Frage, mit welcher Einstellung gehst du daran? Ne? Du hast ja dein Ziel definiert im letzten Schritt und du möchtest ja was. Ne? Du möchtest ja was erreichen. Ne? Und du hast ja da auch aufgeschrieben, was du erreichen möchtest. Und das willst du und wünschst du dir. Das heißt, wenn du verzichtest, bekommst du ja was dafür. Das ist ja ein Tauschgeschäft. Das ist ja nicht so, dass man dir einfach was wegnimmt oder irgendjemand was wegnimmt. Und das schon gar nicht, sondern du sagst, okay, statt jetzt den Kuchen will ich lieber mich mit meinem Körper wohlfühlen, ich will lieber gesund sein, ich will keine Essanfälle mehr haben und so weiter und so fort. Also du schaust ja eigentlich, eben möchtest du ja was und wenn du dich entsprechend verhältst, bekommst du ja auch was. Also es ist sozusagen wie ein Investment. Und bei einem Investment ist es ja im besten Fall so, dass wir was investieren und dann mehr dafür zurückbekommen. Ne? Und wenn wir das im Kopf so ein bisschen umschalten, dann fühlt sich das auch irgendwann mal nicht mehr an wie ein Zwang, sondern wie Freiheit, weil es ist am Ende ja Freiheit, weil du bist ja ein erwachsener Mensch. Kein Mensch verlangt von dir, dass du abnimmst oder sonst irgendwas, sondern das ist ja deine freie Entscheidung. Ne? Und da ist es manchmal ganz, also viel hilfreicher sozusagen im Kopf diesen Switch zu machen, sagen, ich muss gar nichts, ne? Als jetzt zu sagen, ich esse nur noch aus Hungergefühl und will dabei noch abnehmen. Ja, also wie gesagt, ich würde mir das wünschen für jeden, dass er irgendwann intuitiv essen kann. Aber keine Ahnung, nicht mal ich, wo jetzt irgendwie auch gar kein Thema mit dem Essen hat, esse immer intuitiv, weil ich esse auch manchmal zu Uhrzeiten, weil dann meine Freunde Zeit haben oder weil ich sonst später keine Zeit mehr habe oder ich esse auch mal eben Dinge, auf die ich einfach Lust habe an dem Tag. Ne? Also das ist auch nicht, also es ist auch nicht bei Menschen so, die jetzt kein so ein Riesenthema mit dem Essen haben, dass die alle total intuitiv unterwegs sind. Und das sind wir in unserer Gesellschaft leider sowieso selten. Ne? Also wir stehen ja meistens auch alle nicht intuitiv aus dem Bett aus, sondern dann, wenn der Wecker klingelt. Wir gehen auch nicht nur zur Arbeit, wenn wir voll Lust auf Arbeit haben, sondern es ist halt Arbeit. Ne? Also das muss auch nicht so sein, sondern eben wir gehen halt zur Arbeit, um Geld zu verdienen, um unsere Miete zu bezahlen, um uns auch was gönnen zu können. Also auch da ist es ein Invest für etwas, was wir dann wieder dafür bekommen. Ne? Also es ist eigentlich immer ein Tauschgeschäft. Nur beim Essen haben wir oft so diese Vorstellung, dass wir jetzt unbedingt da ganz frei sein wollen. Ne? Und Essen ist halt ein Riesenthema bei jedem Menschen im Leben. Und das ist die Freiheit, die liegt im Kopf. Ne? Und dafür bist du ja auch hier und da werden wir auch Step für Step dran arbeiten.
Und jetzt hoffe ich wie immer, dass dir diese Folge gefallen hat und dass du viel aus den Fragen meiner Teilnehmer und meinen Antworten für dich mitnehmen konntest. Und wenn dir diese Folge gefallen hat, dann würde ich mich auch wirklich sehr, sehr freuen, wenn du mir eine positive Bewertung für den Podcast hinterlässt oder den Podcast auch einfach weiterempfiehlst. Genau, und wie gesagt, schreib dich gerne auf die Warteliste, wenn du selber gerne mal Teilnehmerin oder Teilnehmer meines 10-wöchigen Online-Coaching-Programms Lifestyle Schlank sein möchtest. Dann bekommst du eine Benachrichtigung, sobald man sich wieder anmelden kann und verpasst so auch nicht den Frühbucherrabatt. Und nochmal der kleine Reminder, morgen um 20 Uhr halte ich wieder mein kostenfreies Online-Seminar zum Thema Das Kind in dir will satt werden, wie du dich in 4 Schritten durch innere Kindheilung von emotionalem Essen befreist. Und ich würde mich sehr freuen, wenn du live um 20 Uhr mit dabei sein kannst. Dann kann ich nämlich auch auf deine Fragen eingehen. Und falls du es aber nicht schaffst, habe ich, glaube ich, im Intro schon gesagt, kannst du dich trotzdem gerne anmelden, denn du bekommst durch die Anmeldung einfach eine Aufzeichnung zugeschickt. Genau, und die Anmeldung ist natürlich kostenfrei und auch unverbindlich. Und ich würde mich auch sehr freuen, wenn du mich bei Instagram besuchen kommst. Dort findest du mich unter julia_scheincoaching. Auch da, wenn du eine Frage auf dem Herzen hast, stell sie mir gerne, schick mir einfach eine Nachricht. Und ja, zusätzlich zu den Posts und Reels machen wir auch immer Themenwochen in der Story und haben da sozusagen ein kleines mentales Fitnessstudio etabliert, mit dem du die Möglichkeit hast, jeden Tag an einem gestärkten Mindset zu arbeiten. Also auch da schau da gerne jeden Tag in der Story vorbei und mach mit, trainier dein Unterbewusstsein auf ein positives Mindset. Genau. So, jetzt aber genug gequatscht für heute. Jetzt wünsche ich euch wie jede Woche wieder eine wundervolle Woche voller neuen Möglichkeiten und freue mich auch schon sehr auf nächste Woche Dienstag. Macht's gut, bis bald, eure Julia.